Gnade Gottes für die ganze Welt unterhalten. Wir werden uns nächstes Mal über das größte Gnadenerlebnis überhaupt unterhalten. Nämlich die Tatsache, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und uns damit anbietet, Gottes Kinder zu werden. Aber ich möchte gern heute noch was dazwischen schieben, weil Gnade immer noch größer ist als dieses Doppelpaket zusammen. Und da bietet sich diese Geschichte an, auch wenn wir die vor kurzem schon mal miteinander angeguckt haben. Dass es auch noch eine meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel ist, das tut noch ein weiteres dazu. Aber für mich eignet sich diese Geschichte einfach gut, um zu verstehen, was Gnade heißt und zu verstehen, was passiert, wenn Gott einem Menschen begegnet. Vielleicht gerade, weil sie so bekannt ist, hilft es uns, einfacher dahinter zu schauen, was hinter dieser Geschichte steht, ohne uns vorher in den Details der Geschichte verlieren zu können. Sie eignet sich auch gut, weil es einfach eine typische Geschichte ist, also eine gute Geschichte. Wer Geschichten erzählt und sich ein bisschen beschäftigt hat, der weiß ja, dass Geschichten im Grunde genommen, gute Geschichten, immer so einen Grundaufbau haben. Jede gute Geschichte folgt diesem Muster, das sieht dann ungefähr so aus. Eine Geschichte fängt immer mit irgendeiner Art von Spannung, mit irgendeinem Konflikt, mit irgendeinem Problem an. Wo es kein Problem gibt, gibt es keine Geschichte. Ja, also das Wetter war schön und allen ging es gut, das ist keine Geschichte, ja. Die ist fertig an dem Punkt und da kommt auch keine Spannung auf. Geschichten gibt's da, wo irgendwas nicht in Ordnung ist, wo es ein Problem gibt. Und jede gute Geschichte wird einsteigen, damit dieses Problem dann auch noch zu beschreiben. Und je mehr man reinkommt in das Problem, desto größer wird das Problem. Also in der Geschichte geht's abwärts. Ja, je tiefer du reingehst, desto mehr merkst du, was du am Anfang als Spannung wahrgenommen hast. Das ist in Wirklichkeit ein riesengroßes Problem. Und es gibt alles, nur keine Chance auf ein Happy End. Bis dann das Entscheidende passiert. Es gibt einen Wendepunkt in jeder guten Geschichte, der dafür sorgt, dass jetzt diese Abwärtsbewegung irgendwie aufgehalten wird. Und irgendwas passiert, das ganz unerwartet alles auflöst. Und die Bewegung geht wieder nach oben. Und am Schluss gibt es ein Happy End. Ganz typisch. Dieses Jahr habe ich mir sagen lassen, ich habe gerade einen Brief bekommen für den Kindergarten, ne? Dieses Jahr sei das Brüder Grimm-Jahr. Ne? Also so typisch, ganz klassisch deutsche Geschichte, Hänsel und Gretel. Ja? Guck dir an, die fängt an mit einer Spannung, ja? Also die Eltern haben kein Geld mehr und die können ihre Kinder nicht durchbringen. Und von da an geht es dann nur noch abwärts. Ja? Dann kommen so wilde Pläne von wegen, wir setzen unsere Kinder im Wald aus und als wäre das noch nicht schlimm genug, die landen nicht bloß im Wald, die landen bei der bösen Hexe und werden eingesperrt und am Schluss dann fast in den Ofen geschoben und alles. Ja, also je mehr länger man guckt, desto größer wird das Problem. Und keiner kann sich mehr vorstellen, dass das noch gut ausgehen kann. Bis dann die Hexe im Ofen landet, statt Hänsel und Gretel. Ja, das ist der Wendepunkt der Geschichte. Da ändert sich was. Und von da aus geht es dann steil nach oben zu einem Happy End, wo sie nicht nur wieder daheim sind bei Vater und Mutter, sondern dann doch genug zu essen mitbringen da von dem Knusperhäuschen und allem. Und dann kommt ja der schöne Schluss dann immer. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie heute noch so glücklich bis an ihr Lebensende. Ne? Happy End. Das alles hätte nie passieren können ohne den Wendepunkt. Und in jeder Geschichte ist dieser Wendepunkt der entscheidende Moment, denn der sorgt dafür, dass es nachher da oben das Happy End geben kann. Die Geschichte vom Zachäus folgt ganz klassisch dieser Kurve. Ein Mensch kommt zu Gott, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht, sagt Jesus. Wir haben ein ganz großes Happy End, jemand erlebt die Gnade Gottes, wird vom Sünder zu einem Kind Gottes. Besseres Happy End kann es nimmer geben in so einer Geschichte. Und dabei sah es ja am Anfang ganz anders aus. Ja? Der Zachäus, der will zu Jesus, aber der kann gar nicht zu Jesus. Und je mehr man sich mit Zachäus beschäftigt und wer das ist und feststellt, was für ein großer Sünder das war, so der Abschaum der Gesellschaft überhaupt, so unterste Schublade und dann noch drunter. Ja? Das ist Zachäus. Es gibt einen Grund, warum den keiner durchlassen will zu Jesus. Weil dieser Sünder es gar nicht verdient hat, zu Jesus zu kommen. Wenn man ein Stück weit immer was zurückgeben will für das Böse, was er anderen angetan hat. Deswegen kann dieser Zachäus nicht zu Jesus. Und je länger du die Geschichte anguckst, desto größer wird das Problem. Und für mich so der Tiefpunkt der Geschichte zunächst einmal ist, als Jesus unter dem Baum stehen bleibt und nach oben guckt. Und mit ihm die Menge. Und sie sehen den Sünder dort oben. Und die Erwartung der Verurteilung kommt dann. Jetzt geht's ihm an den Kragen, den Zachäus. Und dann kommt der Wendepunkt. Dann kommt der eine Moment, der alles ändert und der dafür sorgt, dass der Menge die Münder offen stehen bleiben und Zachäus ein Kind Gottes wird. Da, als Jesus unter dem Baum steht. Es ist wichtig, diese Wendepunkte zu begreifen. Ich habe letzte Woche am Samstag habe ich ein Seminar unterrichtet für Kindermitarbeiter. Da ging es unter anderem darum, wie schaut man eine biblische Geschichte an und bereitet sich darauf vor, die dann auch zu erzählen bei den Kindern. Und da geht es dann darum, was ist die Kernaussage der Geschichte? Die Kernaussage jeder guten Geschichte ist ganz einfach zusammengefasst. Die Kernaussage jeder guten Geschichte heißt, wenn du diesen Wendepunkt erlebst, dann kommt dieses Happy End dabei raus. Das ist das, was man mitnimmt aus einer Geschichte. Wenn du diese Begegnung mit Jesus hast, die Zachäus dort auf dem Baum hast, dann wirst du auch ein Kind Gottes. Dann geschieht dir auch Rettung. Dann bist du auch von einem Verlorenen zu einem Gefundenen. Das ist die Kernaussage dieser Geschichte. Da kommt Gnade Gottes. Und was man dann tun muss, ist diesen Wendepunkt anschauen und sagen, was passiert denn da? Was muss denn passieren, damit dieses Happy End dann rauskommt? Wie kommt denn ein Mensch eigentlich zu Jesus? Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, es gibt ja immer wieder so wechselnde christliche Moden und die drücken sich oft auch in irgendwelchen Armbändle aus, die man dann um den Arm hat. What would Jesus do, kennen wir noch, ne? Da haben wir mal selber ein ganzes Jahr drüber gemacht, was würde Jesus tun, und die damals dabei waren, die haben sogar so ein Armband bekommen, so müssen das Jahr übertragen und sich daran erinnern lassen, was würde Jesus denn tun in meiner Situation. Da gibt es alle möglichen anderen, es gibt immer wieder so englische Abkürzungen, push heißt pray until something happens, bete bis was passiert, und frog heißt nicht Frosch, sondern fully rely on God, verlass dich komplett auf Gott. Da gibt es immer wieder so, und so seit einiger Zeit geht so durch die Lande eine neue Mode, dass Menschen ein Armband tragen, da sind bloß 4 so Zeichen drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal irgendwo gesehen habt. Das hat eigentlich einen ganz, ganz tollen Grund, hat sogar jemand eins an, ja? Ah ja, super. Also es ist voll gut, das Ding. Das hat einen echt guten Hintergedanken. Das soll nämlich eine Hilfestellung sein zur Evangelisation, dieses Armband. Hinter diesen 4 Zeichen steckt was, das kennen die vielleicht ein bisschen Älteren von uns schon von früher unter dem Titel die 4 geistlichen Gesetze. Habt ihr das schon mal irgendwo gehört? So hat man das früher genannt, heute macht man bloß noch Symbole hin. Aber der Inhalt ist der gleiche. Das steckt im Grunde genommen ganz einfach so die Grundlagen drin dessen, was ein Mensch kapieren muss, damit er zu Gott findet. Das fängt an mit dem Herz, das dafür steht, Gott liebt dich, Gott liebt jeden. Und er hat einen Plan für das Leben von jedem Menschen. Gott hat die Menschen nicht bloß geschaffen, damit er halt, naja, mal sehen, was passiert. Sondern er möchte gemeinsam mit dir und mit mir das Leben verbringen. Er möchte da was tun in meiner, und er möchte eines Tages, dass ich bei ihm ankomme in der Ewigkeit und für immer richtig erfülltes Leben geben. Das möchte Gott. Gott will nicht, dass jemand verloren geht, sondern sein Wille ist es, dass alle gerettet werden, schreibt uns Paulus. Und dann kommt dieses Kreuz, dieses X da, dieses durchgestrichene, das dafür steht, dass ich als sündiger Mensch aber von Gott getrennt bin. Dass es halt nicht so einfach geht, dass jetzt mal einfach Gottes Plan wahr wird, sondern dass ich mir, wie jeder andere Mensch auch, diesen Weg letztlich verbaut habe durch das, was ich selber falsch gemacht habe. Dass ich mich von Gott getrennt habe, weil ich nicht nach ihm gefragt habe. Und jetzt kann man nicht so einfach zurück und das alles einfach so tun, wie wäre das alles nicht passiert. Man kann das nicht einfach ungeschehen machen, nochmal zurückspulen und neu anfangen und sagen, jetzt mache ich es richtig. Das trennt mich von Gott. Und dann kommt das Kreuz. Das müsste uns allen klar sein, wofür das Kreuz steht. Das ist das gleiche Kreuz wie da vorne. Das ist das Kreuz, das dafür steht, dass unser Jesus, der Sohn Gottes, am Kreuz gestorben ist, um dieses Problem zu lösen. Um diese Trennung zu beenden. Und wenn ihr vor 2 Wochen dabei wart, als wir unseren Einsegnungsgottesdienst haben, dann hat der Fabio euch das auch nochmal hier vorne auf den Flipchart aufgemalt, wie das ist mit dem Graben, den Jesus überbrückt mit seinem Tod am Kreuz. Und weil er an meiner Stelle gestorben ist, weil er meine Strafe auf sich genommen hat, weil er den Tod auf sich genommen hat, der die Konsequenz meiner Sünde wäre, deswegen kann ich jetzt zu Gott kommen. Das Kreuz löst dieses Problem. Und dann war der auf diesem Flipchart vor 2 Wochen, war dann diese Geschichte mit dem Pfeil, wo wir das Kreuz als Brücke gezeichnet haben und wo am Schluss unbedingt noch dieser Pfeil gefehlt hat. Er kommt nämlich am Schluss mit diesem Fragezeichen, die große Frage, ja und, was jetzt? Die schönste Brücke bringt nichts, wenn niemand drüber geht. Ich kann diese Brücke anschauen und bewundern und auf meiner Seite stehen bleiben und sagen, schön, dass es diese Brücke gibt. Und ich bin immer noch nicht bei Gott. Da wird es persönlich. Da kommt die Frage, nehme ich das an, dieses Geschenk Gottes, dieses Gnadengeschenk, damit sind wir voll im Thema drin, Gottes, was mache ich daraus? Und erst wenn diese Frage beantwortet ist, da bringt der ganze Rest was. Da wird es Wahrheit in meinem Leben. Das alles sollte euch nichts Neues gewesen sein. Das ist Grundlage des Evangeliums überhaupt. Sowas. Und dann kommt dieser letzte Schritt, wo ich erkenne, ja, ich hatte dieses Problem, wo es mir leid tut und wo ich im Glauben annehme, dass ich durch Jesus Christus diesen Weg zu Gott gehen kann. Da kommen zwei verschiedene Sachen zusammen, Buße und Glaube, die letztlich nur zwei Seiten der einen Medaille sind, dieses Moments, wenn ich mich, Buße heißt ja Umkehr, ne? Wenn ich mich wegdrehe von meinem alten Leben und hinwende zu Gott, das ist genau das Gleiche, nur von zwei Seiten betrachtet. Und darauf antwortet Gott dann dadurch, dass er mir vergibt, dass er mir neues Leben schenkt, dass er mich zu meinem Kind macht. Das ist so der ganz banale Ablauf, wie es einfach normalerweise funktioniert. Und ich sage ganz bewusst normalerweise. Denn jetzt sind wir beim Zachäus gelandet. Und dann haben wir ein Problem. Da stimmt nämlich irgendwas nicht in dieser Geschichte. Irgendwas ist da durcheinander geraten. Also ich erzähle euch jetzt einfach mal die theologisch ideale Zachäus-Geschichte. Die sieht so aus, Jesus kommt nach Jericho, alle haben es mitbekommen, der Zachäus auch. Der sitzt schon voll Erwartung auf seinem Baum und kaum sieht er Jesus angelaufen kommen, da springt Zachäus vom Baum, rennt zu Jesus hin und sagt, Jesus, mir ist bewusst, ich habe so viel falsch gemacht. Aber ich möchte es auch wieder gut machen. Ich gebe alles zurück, was ich gestohlen habe. Ich gebe viermal zurück, vierfach den Armen, das, was ich mir zu viel geholt habe. Und Jesus, ich bitte dich nur um eins. Komm heute in mein Haus. Zeig mir, dass Gott auch noch für mich da ist. Das war die theologisch ideale Zachäus-Geschichte. Die steht aber nicht im Lukas-Evangelium. Dann gibt es vielleicht noch so eine Kompromissvariante, wo wir uns irgendwie drauf einigen könnten. Wenn dann Jesus unter dem Baum des Zachäus steht und das Gespräch anfängt zwischen beiden, spätestens in dem Moment müsste doch Zachäus begreifen, hier, Gott liebt mich, Jesus bleibt extra unter meinem Baum stehen, aber ich habe ja ein Problem, ich bin Zachäus, ich bin der Sünder. Und Gott kommt in Jesus. Und was mache ich jetzt draus? Jesus, ich nehme das an, ich komme runter von meinem Baum, Jesus, Ich mache das wieder gut und bitte vergib mir. Und dann sagt Jesus, ja Zachäus, gute Idee. Ich in meiner Gnade, ich bringe dir Gottes Gnade. Heute wirst du gefunden und errettet und ich komme heute in dein Haus. Das wäre so eine Kompromissvariante der Geschichte, auf die wir uns noch einigen könnten. Aber das ist nicht, was hier passiert. Das ist nicht das, was im Lukas-Evangelium steht. Die Geschichte nimmt einen anderen Verlauf und dieser andere Verlauf hat ganz viel damit zu tun, dass wir, das geht ja ganz toll hier mit vier einfachen Symbolen des Evangeliums zusammen, dass wir manchmal die Brisanz der Geschichte unterschätzt haben und uns das Ganze ein bisschen zu einfach vorstellen. Wir haben dann etwas vergessen bei dieser ganzen Geschichte und zwar gibt es einen Haken mit dem letzten Punkt, mit diesem Fragezeichen, wo es persönlich wird. Da, wo dies, ja, jetzt musst du das halt annehmen. Wir tun nämlich immer so, als wäre das so einfach. Ja, jetzt musst du halt annehmen, Gott gibt dir doch alles umsonst und du musst nur noch sagen, hier bitte, ich nehm's. Schauen wir mal in die Bibel rein, was da so drin steht über den Zachäus, der auf dem Baum sitzt, über mich, der auf dem Baum sitzt, über den Sünder, der gesucht wird vom Menschensohn, aber noch nicht gefunden ist in dem Moment. Wisst ihr, was da so drin steht über den? 1. Korinther 2, Vers 14. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. 2. Korinther 4. Wenn das Evangelium, das wir verkünden, trotzdem wie mit einer Decke verhüllt ist, dann ist das bei denen der Fall, die verloren gehen, weil sie der Wahrheit keinen Glauben schenken. Der Gott dieser Welt hat sie mit Blindheit geschlagen, sodass ihr Verständnis verfinstert ist und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen, den Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist, Christus. Epheser 4. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Hört mal, was er über die sagt. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Ungewissheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Was all diese Verse gemeinsam haben, ist, dass sie von der Blindheit des Menschen reden, der ohne Gott ist. Und weißt, wir lesen diese Geschichte ja eigentlich von hinten her. Also wir kennen das Happy End schon. Wir haben das auch erlebt, dieses Happy End. Und für uns, aus unserem Blickwinkel, sieht es alles so einfach und logisch aus. Das ist aber nicht so logisch, wenn man blind ist. Wenn man mit diesen Symbolen nichts anfangen kann. Und auch mit den Inhalten, die dahinter stehen. Und das ist ja gar noch nicht alles. Das wird ja noch viel schlimmer. Hört es euch weiter an, Epheser 2. Auch euch, und da schaut Paulus auch zurück auf das, was vorher mal war, auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Mächten dieser Welt gerichtet, nach den Maßstäben dieser Welt, und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Kolosser 2. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Da reden wir wieder von der Sicht von hinterher her. Aber vorher, wo ist der Zachäus? Wo waren wir vorher? Wo ist der Mensch, an den ich das rantragen muss? Paulus sagt, er ist tot. Und Tote haben es nicht so mit Logik, weißt du? Mit, jetzt nimm's doch einfach mal an und so. Das wird ziemlich schwierig, wenn du tot bist. Und das ist immer noch nicht alles. Jesus sagt, Johannes Kapitel 8, ich sag euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Und weißt, wenn du dem Sklaven sagst, der in Ketten liegt, ja, oder du fährst jetzt nachher nach Rottweil und machst einen Besuch im Gefängnis und dann sagst du den Gefangenen, wisst ihr, das ist doch ganz einfach, mach doch heute Mittag mal einen schönen Spaziergang draußen über die Felder und genieß die Gnade Gottes. Dann haben die ein Problem, weil so einfach geht es nicht, wenn man Sklave ist, wenn man gefangen ist. Da kann man nicht sagen, ja nimm's doch an, entscheide doch einfach ganz frei, dass du Gott möchtest. Wenn man nicht frei ist, kann man nicht frei entscheiden. Könnt ihr euch jetzt noch Römer 6 lesen, wo Paulus das ausbaut, so dieser typische Tauftext, wo er redet, dass wir früher Sklaven der Sünde waren und jetzt sollen wir freiwillig Diener der Liebe Gottes werden. Johannes 3, Vers 20 sagt Jesus, denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Weißt du, wir stellen uns das vielleicht manchmal ein bisschen zu romantisch vor. Zu sagen, so die Welt sitzt im Dunkeln und die warten nur drauf, dass wir sie einladen, ins Licht zu kommen. Jesus sagt, wer Böses tut, der hasst das Licht. Und wenn du dann reinkommst, wisst ihr, wie wenn ich morgens reinkomme und meine Töchter aufweck, früh morgens und mal aufstehen und in die Schule gehen, ja, und die liegen noch im Bett und schlafen gemütlich und dann kommt der Papa rein und die Tür geht auf und das Licht von draußen fällt rein und es, nein, mach die Tür wieder zu und Decke über den Kopf, ich will, na. Ja, so müsst ihr euch das vorstellen. Die springen nicht aus dem Bett und sagen, toll, dass ich endlich aufstehen darf, ja. Wir stellen uns das zu einfach vor, diese Geschichte manchmal. Das muss halt einfach annehmen jetzt noch, diese ganze Sache. Und ich bin immer noch nicht fertig. Ne? Römer 3, keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein einziger. Und dann beschreibt Paulus mit vielen Worten die Rebellion gegen Gott, aus der wir alle kommen. Wir reden nicht davon von Menschen, die nichts Sehnlichere erwarten, als dass endlich einer kommt und die Tür aufmacht und sagt, Gott, lädt dich ein. Hier ist die Brücke in Jesus. Und die sagen, ja wunderbar, alles logisch, das verstehe ich, toll, 4 einfache Symbole und lasst uns gehen über die Brücke drüber. Wir reden nicht von einem Zachäus, der auf dem Baum sitzt, weil er möchte, dass Jesus da stehen bleibt und bei ihm ins Haus kommt. Wenn du die Geschichte lest, dann wisst du ganz genau, warum der Zachäus auf dem Baum sitzt. Der ist einfach neugierig, sensationslüstern. Der möchte Jesus sehen, das wird 2-mal ausdrücklich erwähnt in dieser Geschichte und ist der einzige Grund, warum der auf dem Baum sitzt, da oben. Der möchte ihn sehen. Von ins Haus einladen und sowas ist da nirgends die Rede. Und dann merkt er, wir haben ein Problem in dieser ganzen Sache. Und ich habe euch die Frage vorher gestellt und auch noch einen Predigtzettel reingeschrieben, wie kann ein Mensch zu Gott kommen? Und die klare neutestamentliche Antwort, die wird euch vielleicht jetzt ein bisschen schockieren, aber die neutestamentliche Antwort auf diese Frage ist, ein Mensch kann nicht zu Gott kommen, Punkt. Ein Mensch ist tot in seiner Sünde, er ist gefangen in seiner Sünde, er ist blind in der Nacht der Dunkelheit und er will auch gar nicht raus aus dieser Nacht der Dunkelheit. Ein Mensch, aufgewachsen in dieser Welt, die zerstört ist durch diese Sünde, kann nicht zu Gott kommen. Das war's, Ende der Geschichte, packen wir zusammen, gehen wir heim. Und dann steht Jesus unter dem Baum von diesem Zachäus, der nicht zu Gott kommen kann, weil er blind ist und tot. Und gefangen in der Sünde. Und weil er gar kein Interesse daran hat, dass Jesus zu ihm kommt. Das war nie sein Thema. Und weil er in Rebellion ist gegen Gott. Mann, das ist ja nicht so, dass der Zachäus ja eigentlich der moralischste aller Menschen ist und nur ein gutes Auskommen sucht im Leben. Und der hat ja ganz bewusst betrogen. Der hat ja ganz bewusst Menschen ausgenutzt. Rebellion gegen Gott, das ist wirklich das. Und bis der Zachäus auf den Baum hochsteigt, zeigt er nicht den geringsten Ansatz, das irgendwie in Frage zu stellen. Der will halt sehen, wenn dieser berühmte Rabbi kommt. Aber das stellt nicht seine Lebensgrundlage in Frage. Und unter dem Baum von diesem Mann steht Jesus. Und dann kommt das Unglaubliche. Dann macht Zachäus immer noch ganz ruhig. Der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Vielleicht hat er auch Angst vor dem, was jetzt kommt. Vielleicht ist er einfach nur gespannt. Vielleicht ist er auch völlig desinteressiert. Vielleicht rechnet er gar nicht damit, dass jetzt überhaupt irgendwas passiert. Vielleicht zuckt Jesus jetzt auch gleich mit den Achseln und läuft weiter. Was weiß ich, was passiert? Ist auch nicht was im Kopf dieses Zachäus rumgegangen. Aber ich weiß eins, das nächste, was passiert ist, Jesus tut was. Jesus macht den Mund auf. Und Jesus erzählt dem Zachäus keine 4 geistlichen Gesetze. Und sagt so, Zachäus, nachdem ich dir das alles erklärt habe, Fragezeichen, was machst du jetzt? Wirst du vom Baum heruntersteigen oder nicht? Sondern Jesus sagt, Zachäus, komm vom Baum runter, ich komme heute in dein Haus als Gast. Moment mal, das ging doch ein bisschen zu schnell, oder? Wo war da jetzt die Reue vom Zachäus? Wo war da die Bitte um Vergebung, das Gebet des Sünders und alles, was man braucht, damit Jesus Gast werden kann? Das ist ein dreckiger Sünder, der da oben sitzt und Jesus weiß das. Und Jesus kommt als Sohn Gottes in der Herrlichkeit und in der Heiligkeit Gottes. Und das geht doch nicht so einfach. Und was Jesus hier macht, ist, der vertauscht die Reihenfolge. Und das muss uns mal auffallen, dass in dieser Geschichte die Reihenfolge nicht stimmt, und zwar garantiert nicht deswegen, weil Lukas sie falsch aufgeschrieben hat. Jesus nimmt hier Dinge vorweg. Und er sagt, Zachäus, komm runter, ich komme heute in dein Haus. Und da erst gehen dem Zachäus die Augen auf. Da muss der Zachäus in seinem Kopf graviert haben, ja Moment mal, das geht doch nicht einfach, dass der zu mir kommt. Da stellt Zachäus plötzlich sein ganzes Leben in Frage und merkt, ich muss was ändern. Und die Antwort des Zachäus auf Jesus, der kommt, und es war nie eine Frage bei Jesus. Ihr könnt lesen, was Jesus sagt, da steht nirgendwo auch nur ein einziges Fragezeichen. Das ist nicht eine Wahlmöglichkeit. Jetzt kannst du ankreuzen, Zachäus. Willst du, dass ich zu dir komme oder willst du nicht, dass ich zu dir komme? Dieses Fragezeichen steht bei Jesus nirgends. Der sagt, komm runter, ich komme heute zu dir. Das ist eine Aussage. Ja? Und eigentlich warten wir nur noch, dass du endlich hier unten ankommst, damit es losgehen kann. Und erst als Antwort darauf kommt die ganze Bekehrung, wenn du so willst, des Zachäus. Und es geht heute Morgen um Gnade. Und was uns so oft entgeht, ist, dass ein ganz, ganz wichtiger Aspekt der Gnade Gottes, ich habe das mal Gnadenvorschuss genannt, als Titel der Predigt, der technische Ausdruck dafür, der theologische Ausdruck ist, vorlaufende Gnade, ist, dass Gott uns in seiner Gnade entgegenkommt. Viel, viel weiter, als wir das denken. Das ist nicht so, dass Gnade was ist, was als Paket für mich bereitsteht und was dann für mich Wahrheit wird in dem Moment, wo ich meine Entscheidung getroffen habe, weil das Problem ist, und da ist die Bibel sehr deutlich und sehr ehrlich, dass es diesen Moment nie geben wird, wenn mir Gott nicht schon vorher in seiner Gnade begegnet. Denn ich bin genauso blind und tot und gefangen und rebellisch und will das gar nicht sehen, dieses Licht Gottes. So was, das geht's doch jedem von uns und nicht bloß dem Zachäus auf seinem Baum. Und diesen Moment, wo ich sage, okay, gut, wenn es Gnade gibt, dann will ich die auch, den würde es nie geben, wenn es nicht vorher eine Begegnung gäbe mit Jesus. Deswegen sagt dann Jesus dann solche Dinge, wie wenn er darüber redet, dass er ans Kreuz geht, wo er sagt, ich werde über die Erde erhöht werden und werde dann alle zu mir ziehen. Da geht es nicht um Allversöhnung oder irgendwelche solche Geschichten. Aber da geht es darum, dass Jesus, der auferstandene Jesus, der gestorbene Jesus, der die Gnade Gottes bringt, dass er bereit ist, auf die ganze Welt einen Schritt zuzugehen. Und zwar nicht bloß auf die, die vorher eine Entscheidung getroffen haben. Weil es diese Entscheidung nie geben wird, wenn nicht dieser Jesus kommt und auf sie zugeht. Deswegen sagt Jesus, wenn er über den Heiligen Geist redet, über den wir ja gern reden in der Pfingstgemeinde, dass wenn er, der Heilige Geist, kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Die Augen öffnen, ja, weil die nämlich blind sind. Weil es nicht so einfach und logisch ist, dass du denen dein Armband erklärst und dann werden die schon verstehen. Und da kommt Gott mit seiner Gnade, wo noch nichts entschieden ist, wo noch nichts passiert ist, wo er nicht sagen kann, na ja gut, jetzt hast du das richtige Gebet gesprochen, da kann ich dir ja auch Gnade geben. Sondern vor allem kommt Gott mir entgegen mit seiner Gnade. Der kommt zum Sünder mit seiner Gnade und nicht zu dem, der den Vertrag unterschrieben hat. Jede Entscheidung eines Sünders ist erst die Antwort auf die Gnade Gottes. Und ja, wir werden uns nächstes Mal über spezielle Gnade unterhalten. Das ist dann der nächste theologische Fachbegriff. Das ist dann die ganze Geschichte vom Kreuz, wenn das Wahrheit wird in meinem Leben. Da fängt es dann erst richtig an mit der Gnade. Da kommt dann das richtig große Paket, wo das andere alles Kleinigkeiten sind dagegen. Aber ohne diese Kleinigkeiten gibt es nie dieses große Paket. Und ich möchte euch neu begeistern heute Morgen für diesen Gott, der uns entgegenkommt. Der in die Welt kommt, die von der Sünde total zerstört ist, in die absolut finstere Nacht der Sünde, wo es keinen sichtbaren Ausweg gibt. Und wir stellen uns das immer viel zu stark als Dämmerungsgeschichte vor, wo man alles doch irgendwie begreifen und erkennen und bis zur Tür finden kann. Ja? Das hier ist finstere Sündennacht und da gibt es keine Ausnahme. Und da scheint Jesus schon vorher das Licht seiner Gnade hinein. Nicht eine Gnade, die rettet und erlöst und befreit und mich zu Gottes Kind macht und alles. Das kommt dann erst, wenn ich mein Ja gesagt habe. Aber eine Gnade, die mir es überhaupt möglich macht, diesen Schritt zu gehen, zu diesem Ja zu finden, die Frage überhaupt zu verstehen, die im Raum steht, die ich vorher weder wusste, dass es sie gibt, noch sie hören wollte. Da begegnet mir schon die Gnade. Und da merkt er plötzlich, wie wichtig diese Reihenfolge ist. Dass man diese Geschichten wie vom Zachäus gar nicht so schnell lesen darf, weil dann sonst die Größe der Gnade Gottes entgeht. Und ich habe mir da ganz bewusst 3 Sonntage genommen für dieses Thema. Gnade, unverdiente Zuwendung Gottes, ist uns so ein geläufiges Wort geworden. Und ich glaube, wir gehen da oft viel zu schnell drüber hinweg. Wenn wir Menschen werden wollen, und das war ja das Ziel dieses ganzen Jahres, die gute Nachricht der Welt bringen wollen, dann braucht diese gute Nachricht ja einen Inhalt. Und der zentrale Inhalt dieser guten Nachricht ist die Gnade Gottes. Und da muss uns klar sein, wie groß dieses Ding ist, über das wir da reden. Da müssen wir für begeistert sein von der Größe der Gnade und müssen begreifen, dass das weit über irgendwelche vier Punkte auf einem Armband hinausgeht. Und vielleicht schaue ich jetzt einfach mal zurück in meiner Biografie. Und du in deiner. Erinnere dich an den Tag, wo du auf dem Baum saß und Jesus unter dem Baum stand. Erinnere dich an den Tag, wo du runtergestiegen bist von deinem Baum und Jesus in dein Haus, in dein Leben aufgenommen hast. Und vielleicht wird es oft auch im Nachhinein erst klar, im Rückblick, dass das kein so selbstverständlicher Moment war. Dass das nicht so war, dass du dann halt mal dir die Mühe gemacht hast, logisch zu denken und dann war das schon alles klar. Vielleicht wird dir erst heute neu klar, wie groß das Gnadengeschenk Gottes an dich war. Dass er bereit war, vorauszugehen, dir entgegenzukommen, dir zu begegnen, lang bevor du überhaupt den ersten Schritt von dem Baum runter gemacht hattest. Vielleicht lang bevor dir überhaupt klar war, dass du auf dem Baum sitzt, wer weiß. Und dann wünsche ich mir, dass du neu begeistert davon wirst. Und dann wünsche ich mir, dass wir rausgehen können und begeistert von dieser Gnade Gottes erzählen und ihn entdecken in dieser Welt, wie er Menschen entgegengeht. Das ist gute Nachricht. Das ist Evangelium, versteht er? Und ich wünsche mir, dass wir dazu beitragen können, durch unsere Begeisterung dafür, durch das Neuverstehen von dem, was Gott tut, dass noch ganz, ganz viele Menschen von ihrem Baum runtergeholt werden. Es gibt noch viel zu viele Leute, die da drauf hocken auf den Bäumen und zu denen Jesus gerne in ihr Haus kommen möchte. Lasst uns beten. Jesus, ich möchte heute neu danken für deine Gnade, ganz speziell für deine Gnade an mir. Manchmal klingt es fast so, wie als hätte ich da was geleistet. Als hätte ich da irgendwie in meiner Großzügigkeit dann auch beschlossen, diesen Vertrag mit dir zu unterschreiben, dieses Angebot anzunehmen. Ich stehe neu angesichts deiner Gnade und ich begreife, wie wenig ich getan habe, nämlich gar nichts. Wie wenig ich tun könnte. Ich begreife neu, aus welcher absoluten Nacht du mich rausgeholt hast. Ich begreife neu, dass alles deine Gnade war. Selbst dieser winzig kleine Schritt, den ich getan habe, das Ja-Sagen, wäre niemals möglich gewesen, wenn du nicht zuerst den Schritt gemacht hättest. Und ich danke dir, dass du es getan hast. Völlig unverdient. Ohne jegliche Rechtfertigung bist du mir entgegengegangen. Und ich danke dir, dass ich jetzt das große Paket aufmachen durfte, dass du Teil meines Lebens bist, in meinem Haus wohnst. Bin neu begeistert, neu gerührt von der Größe dessen, was du getan hast. Und die Begeisterung möchte ich rausnehmen, möchte sie erzählen, nicht bloß in dieser, sondern in allen möglichen Geschichten möchte ich Menschen erzählen von der Größe deiner Gnade und möchte sie damit einladen, auch vom Baum runterzukommen. Und wenn sie das tun, dann weiß ich, das wird nicht an meinen tollen Worten liegen, an dem, dass ich das so toll erklären kann in vier oder wie auch immer vielen Punkten. Sondern es wird daran liegen, dass du auch ihnen entgegenkommst. Sie berührst durch deinen Heiligen Geist. Ich freue mich, wenn ich da ein ganz kleines Werkzeug drin sein darf. Aber als solches Werkzeug möchte ich mich dir zur Verfügung stellen. Möchte begeistert erzählen von deiner übergroßen Gnade. Danke, Jesus. Amen. Lasst uns in dieser Antworthaltung bleiben. Auf ihn zugehen, heute Morgen, der zuerst auf uns zukommt. Und ihm begeistert danken für seine Gnade. Das tun wir jetzt miteinander in der Anbetungszeit. Ich weiß nicht, wie viele Reste des Lobpreisteams jetzt überhaupt noch da sind. Ah doch, ich dachte, die sind jetzt alle in die Kinderstunde abgehauen oder sowas. Ja, wunderbar, schön.